Die folgende Sendung ist in Stereo. Die Gehörschnecke. Die Sendung zum Zuhören. Herzlich willkommen in der Gehörschnecke, der Sendung zum Zuhören. Heute lauschen wir wieder einmal in Orte hinein, die unsere Ohren selten besuchen. In den nächsten 3 hoch 3 Minuten wagen wir uns unter die Oberfläche der Großstadt und wandeln hellhörig durch die Eingeweide eines Bürokomplexes. Dabei entdecken wir eine mechanisierte Lebenswelt, in der Wasser, Feuer und Luft durch Technik erschaffen werden und die Erde längst dem Stahlbeton gewichen ist. Nikolaus Fennes wünscht Ihnen dabei viel Vergnügen. Die meisten Geschichten beginnen ja damit, dass einmal nichts passiert, bevor dann die Helden und Heldinnen die Bühne betreten und sich das Drama entfalten kann. Und so sitze ich nun hier im Besprechungsraum eines überdimensionierten Bürogebäudes und warte, dass etwas passiert. Natürlich ist schon etwas passiert. Ich habe nämlich mit Johannes ein Bier getrunken. Johannes und ich kennen uns aus einem früheren Leben, in dem wir beide noch Anthropologen waren. Er ist mittlerweile Elektriker und beim zweiten Bier hat er mir dann erzählt, dass er jetzt Haustechniker in einem überdimensionierten Bürogebäude sei und dort hätten sie einen Transformator, der 10.000 Volt Hochspannung in 230 Volt Haushaltsspannung umwandle. Und das mache natürlich ein besonderes Geräusch. Deswegen warte ich nun hier auf Johannes mit meinem Aufnahmegerät. Und auch, weil man angeblich vom Dach einen tollen Ausblick hat. Ich muss nicht lange warten, bis ich abgeholt werde. Durch ein Labyrinth aus Sicherheitstüren und versteckten Gängen machen wir uns sofort auf den Weg zum Transformatorraum.
Wirst du jetzt meine, was ich dir erzähle, auch dann irgendwo mit reinschneiden, oder was?
Zum Teil, wenn es interessant ist. Ja, du kannst, ich gebe dir alles vorher, also nichts ohne deine.
Ja, gut, wenn man so macht, dann ist es okay, weil dann muss ich das auch noch abchecken. Oh. So, wir gehen jetzt in einen Traforaum. So, Licht noch gut. Sagt man, springt 1 cm pro 1000 Volt. Das heißt, an den Hochspannungsklemmen, das sind die hinteren, brauchst du nicht mal hinlangen, sondern der springt 10 cm durch die Luft. Also deshalb hier nochmal die Abplankung extra. Hier sind wir safe. Wir können auch nur greifen. Aber würde ich jetzt hingreifen zu der Klemme hinten, würde ich sie nicht mal berühren und der Funke wird schon früher springen. Also 10 cm und dann gibt es einen Schlag.
Und dann?
Was ist das?
Achso, das ist dann.
Ja, das ist Finale.
Okay. Und, kannst du ein Foto aus dem nehmen?
Ja,
das ist der Strom, der direkt aus der Hochspannungsleitung kommt. Oder?
Das ist Hochspannung. Also, wir sprechen von Mittelspannung. Das sind 10.000 Volt, ja. Die werden so geliefert, das ist deshalb
Man spannt so hoch, Hochspannung, Mittelspannung gibt es deshalb, um Strom verlustfrei über lange Strecken übertragen zu können.
Und das, was wir hören, ist eigentlich das, wenn dieser Hochleistungsstrom auf Haushaltsniveau runtergeschaltet wird.
Genau, das ist das, was der Transformator macht.
Was da im Transformatorraum so fröhlich bedrohlich summt, ist die Resonanz der 50 Hertz Wechselspannung. Genau genommen handelt es sich hier um einen 200 Hertz Ton, der 2 Oktaven über den 50 Hertz liegt und den 3. Ton in der natürlichen Obertonreihe bildet. In Transformatoren sind solche Schwingungen besonders gut zu hören, da sich die Metallteile durch die sich ständig ändernde Stromrichtung rhythmisch ausdehnen und wieder zusammenziehen.
Dahin zu greifen?
So nicht wirklich. Nein, gar nicht eigentlich. Gar nicht. Wie gesagt, der Funke springt 10 cm und der mit einer Aluleiter hier am Werken ist oder sowas, der braucht man da aus Versehen in die Nähe kommen und dann war das sein letzter Arbeitseinsatz.
Das heißt, das hat noch keiner überlebt, oder was?
Ja, Stromunfälle haben auch Leute schon überlebt, aber das ist nicht wie wenn du einen Steckdose langst. Also das ist tendenziell schneller dein Ende. Ja. Also, das sind einfach, weil die Spannung halt so hoch ist. Der Körper hat einen großen Widerstand eigentlich. Kommt auch wieder drauf an, wie feucht ist deine Hand. Es gibt ja Leute, die so eine spezielle Krankheit haben, wo fast keine Feuchtigkeit im Körper ist. Die können auch auf sowas können auch spannungsführende Teile angreifen, weil einfach der Körper einen viel zu hohen Widerstand hat, dadurch, dass die Feuchte fehlt. Sobald aber du ein bisschen feucht bist oder halt Handoberflächen, geht es durch den Körper. Der Strom sucht sich den schnellsten Weg, um wieder zu seinem Gegenpol zu kommen, zu seinem Potenzial. Und wenn das durch den Körper durchgeht, ist immer die Frage, wo geht er lang? Und wenn er übers Herz fährt, dann gibt es eben dieses Herzkammerflimmern und dann plus Verbrennungen, plus Metall, das schmilzt und in der Luft versprüht wird. Also es wird dann Metall auch vergast in dem Moment. Also es ist der klassische Kurzschluss. Wenn man sieht, das geschmolzene Metall, also du hast mal einen richtigen Kurzschluss gemacht, irgendwo reingegriffen, dein Werkzeug ist angeschmolzen. Das Metall, was dir dort fehlt, ist praktisch in der Luft in kleinste Teile zerstaubt. Aber wenn man sagen muss, die meisten Stromunfälle, die in einer Verletzung enden, passieren mit Haushaltsstrom, wo einer auf der Leiter steht und einen Stromschlag bekommt. Der Stromschlag ist aber nicht die eigentliche Verletzung, sondern der Sturz von der Leiter. Das ist so die das häufigste Szenario.
Nach dem Transformatorraum begeben wir uns auf verschlungenen Pfaden in den Schaltraum, wo der Strom an die verschiedenen Endverbraucher und Endverbraucherinnen im Gebäude verteilt wird.
Das klingt aber ähnlich.
Genau. Also hier ist einfach dadurch, dass der Strom fließt, kommt es auch zu Vibrationsgeräuschen, weil hier dahinter sehr starke Verbraucher dranhängen. Also wir sehen, du hast oben die Transformatoren gesehen. Die Transformatoren speisen hier an 3 Punkten ein. Das Symbol für den Transformator. Das sind jetzt niederspannungsseitig die Leistungsschalter, die diese großen Ströme schalten können. Hinter diesen Anlagen, die versorgen unsere Kältemaschinen. Und die Kältemaschinen sind recht groß, die ziehen viel Strom, die haben eine sehr starke Leistung, sehr hohe Leistung. Da sehen wir, dass jetzt gerade unsere Einsermaschine in Betrieb ist und die zieht auf allen 3 Phasen über 300 Ampere. Zum Vergleich, deine Steckdose zu Hause ist mit 16 oder 13 Ampere abgesichert. Wenn du da drüber kommst, würde die Sicherung ausschalten. Da reden wir von 300 Ampere. Also das sind schon andere andere Dimensionen.
Bevor wir weitergehen, zeigt mir Johannes noch einen circa Schuhkarton großen Kasten, der in einem Regal in der Ecke des Schaltraumes steht. Es handelt sich dabei um einen der Schalter, der aus Reparaturgründen ausgebaut wurde.
Da kannst du so einen Schalter, die sind nochmal aufgezogen. Also drin ist eine Feder, die ist vorgespannt, die dann die eigentliche Schalthandlung durchführt, weil die recht schnell stattfinden muss.
Nach dem Schaltraum machen wir uns auf den Weg zu den Kältemaschinen, die für die Temperaturregulierung im Haus sorgen. Vor dem Aufzug treffen wir auf zwei circa 17-jährige Jugendliche, die anscheinend auch von der tollen Aussicht am Dach gehört haben.
Dann, ihr findet es raus, oder?
Ja.
Sehr gut.
Es geht hinunter ins vierte Untergeschoss. Bevor wir zu den Kältemaschinen kommen, geht es noch an der Druckanlage vorbei. Mit dieser Maschine wird das Wasser unter Druck gesetzt, um es bis hinauf in die obersten Stockwerke pumpen zu können.
Drucksteigerungsanlagen, die das Kaltwasser im Gebäude in der Höhe verteilen.
Wenn ich jetzt auf 10 Meter praktisch über dem Niveau das Wasser haben will, brauche ich mal mindestens 2 Bar. Wenn ich dann noch 3,5 Bar Anschlussleistung habe, damit ich einen Druck habe hinter der Leitung, brauche ich 5,5 Bar, dass ich dann auf die 10 Meter hochkomme.
Dieses Heizungswasser.
Ein Bar entspricht dem atmosphärischen Druck an der Erdoberfläche, das heißt dem Druck, der uns tagtäglich belastet. In einem Fahrradreifen sollten zwischen 3 und 5 Bar Luftdruck sein. In Wien braucht es wegen der Hochquellleitung, die das Wasser aus den Steirischen Alpen knapp 100 Kilometer weit transportiert, bei Gebäuden bis 20 Metern Höhe keinen zusätzlichen Druck.
Wenn ich in mehrere hundert Meter komme, brauche ich dementsprechend für alle 10 Meter extra ein Bar mehr. Wenn ich jetzt Wasser auf 200 Meter drauf pumpen will, brauche ich 21 Bar, beziehungsweise 25 Bar, weil ich will ja am Schluss auch noch Druck haben auf der Leitung. In Gebäuden, die warm werden, musst du irgendwo Kälte zur Verfügung stellen. Also runterkühlen. Das ist auch was jetzt auch im Sinne globaler Erwärmung ein immer aktuelleres Thema wird, dass wir global, glaube ich, bald genauso viel Strom erzeugen müssen, um zu kühlen, wie um zu heizen. Man kennt praktisch, dass man Energie braucht, um zu heizen. So, man verbrennt halt dann Gas oder andere Dinge, um Wärme reinzubekommen. Aber genauso ist es halt der Fall, wenn ich es kühlen will mit einem Klimagerät, das mir kalte Luft in den Raum bläst oder die Luft im Raum ab runterkühlt, dann brauche ich auch Leistung. Und diese Kälte funktioniert eben mit Kältepumpen. Bei einer Kältepumpe wird praktisch die Wärme nach außen geführt, die Kälte nach innen. Das ist das gleiche Prinzip wie bei einem Kühlschrank, der auch dadurch, dass ein Kältemittel komprimiert und sich das dann wieder entspannen kann, entzieht er die Wärme aus dem Kühlfach und gibt sie dann hinten auf seine Lamellen wieder ab. Bei einer großen Kältemaschine entzieht die Kälte dem Gebäude die Wärme. Also dieses Kältemittel erwärmt sich. Diese Wärme wird dann transportiert und abgegeben an die Umwelt und danach wird die Flüssigkeit wieder runtergekühlt, die Kältemaschine.
Ein durchschnittlicher Kühlschrank hat eine Kälteleistung von ca. 100 Watt. Die Kältemaschine, die im vierten Untergeschoss des Bürogebäudes dröhnt, hat dagegen eine Leistung von 3,5 Megawatt, sprich 3,5 Millionen Watt oder 35.000 Kühlschränken. Daneben steht noch eine zweite solche Maschine, die zurzeit aber nicht in Betrieb ist.
Ja, also jetzt in so einem Gebäude mit viel Glas, muss ich vorstellen, im Sommer in den Kühlperioden gibt es einen starken Wärmeeintrag durch die Sonne. Diese Wärme muss ich irgendwo abführen, um das Ganze behaglich zu halten, weil sich sonst der Raum einfach immer weiter erhitzt. Und man will halt seine 22 Grad haben, 40 Grad Luftfeuchtigkeit, keinen Luftzug. Was aber auch eine interessante Nutzung von der Kälte ist, ist die Entfeuchtung. Die Luft wird gekühlt, um das Wasser abzuscheiden. Warme Luft kann mehr Luftfeuchtigkeit aufnehmen. Kalte Luft kann weniger Luftfeuchtigkeit aufnehmen. Ist schneller gesättigt, gibt dann das Wasser ab. Und wenn ich kontrolliert Luft befeuchten will in einer Lüftungsanlage, muss ich zuerst entfeuchten und sie danach erwärmen auf die Temperatur, die ich brauche, und kontrolliert befeuchten.
Auf unserem Weg zum Lüftungsraum versuche ich, die tiefere Logik dieses Vorgehens zu enträtseln. Aber im größeren Kontext von Suppenwürfeln, Milchpulver und Löskaffee betrachtet, macht dann doch wieder alles Sinn. Der Lüftungsraum befindet sich einige Stockwerke höher und erstreckt sich fast über die ganze Etage.
Also umso mehr Luftvolumen ich bewegen will, umso größere Anlagen brauche ich. Wenn ich jetzt einen kleinen Raum belüften will, reicht mir ein Ventilator. Und da muss man noch bedenken, dass die Luft dann auch irgendwo hin muss. Also ich kann nicht einfach den Raum aufblasen, ich erzeuge dann einen Überdruck. Die Luft muss wohin, das kann jetzt ein natürlicher Abzug reichen, kommt immer auf das Luftvolumen an. Wenn ich aber jetzt viel Luft bewege, viel Luft ins Gebäude hineinführe, dann muss ich die Luft auch wieder kontrolliert abführen. Also ich muss einen Sog erzeugen, aber einen angenehmen, das darf eben nicht. Muss genau eingestellt sein, dass ich dann nicht spüre, wie da ein Luftstrom durchs Büro, durch die Wohnung zieht. Aber es soll trotzdem kontrolliert Frischluft zugefügt werden. Jetzt habe ich bei der Zuluft einen Ventilator sitzen, der bläst in das System ein. Und dann habe ich wieder einen Ventilator, der die Luft ansaugt, sie eben aus dem Raum zieht in die Lüftungsanlagen und dann wieder nach außen abführt. Bevor er sie nach außen abführt, kann man die Wärme in dieser Luft noch nützen, oder auch die Kälte, um das Ganze effizient zu halten, weil ich muss ja diese Luft auch konditionieren. Wenn es draußen sehr kalt ist, dann muss ich die Luft erwärmen. Wenn die Luft sehr warm ist, dann muss ich sie runterkühlen, um eben angenehme Temperaturen im Innenraum zu schaffen. Da wird Frischluft eben anteilig beigefügt und der Rest wird umgewälzt. da war diese Corona-Geschichte mit der Fleischfabrik in Deutschland. Und dort war der Fall, dass sich von 140 Mitarbeitern haben sich 120 angesteckt. Da kam eben raus, dass die nur einen geringen Teil Frischluft beigemischt haben, weil das ist ein Schlachthaus, das war damals im Sommer. Das heißt, die stecken viel Energie rein, um diese Luft runterzukühlen. Und damit es möglichst effizient läuft, wird nur ein Teil Frischluft immer wieder beigemengt. Das heißt, die haben so 20% Frischluft beigemengt. Das heißt, das meiste an Luft wird einfach umgewälzt im Raum. Und wenn so Luft umgewälzt wird und so etwas wie dieser Virus eben mit Luft übertragen wird, machen dann da Mindestabstände keinen Unterschied mehr, weil alle im gleichen, in der gleichen Luft sitzen.
Die Regulierung von Luftqualität und Raumtemperatur spielt in Bürogebäuden eine wichtige Rolle, erzählt mir Johannes. Den Benutzern werden nämlich nicht nur Räume und die zusätzliche Infrastruktur vermietet, sondern auch das Klima im Raum. Damit sich die Menschen im Gebäude wohlfühlen, gibt es daher bestimmte Normen, an die sich Vermieter halten müssen.
Normiert ist die Behaglichkeit, also das, was man einem Nutzer zur Verfügung stellen muss im Raum oder soll. Was dann sich eben auch im Mietrecht irgendwo wieder spiegelt, wenn es dann, du hast eine Bürofläche gemietet und da hat es aber jeden Tag 30 Grad drin. Bei 30 Grad können deine Mitarbeiter nicht arbeiten. Die Behaglichkeit wäre eben bei 42 Grad, 40 Grad Luftfeuchtigkeit und also relative Luftfeuchte. Und ja, und dann also so noch Sekundäreigenschaften wie das, man soll keine Fließgeräusche hören in den Leitungen, den Luftzug nicht spüren. Flächen sollen nicht kalt abstrahlen.
Yeah.
Die Aufnahmen zu dieser Sendung entstanden in einem überdimensionierten Bürogebäude in Wien. Alle Informationen zur Sendung Gehörschnecke finden Sie unter gehörschnecke.at. Das war's für heute. Nikolaus Fennes wünscht Ihnen noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Die Gehörschnecke. Die Sendung zum Zuhören.